Wir kommen heute und es scheint mir so schnell zu sein, aber wir kommen heute zur letzten Gemeinde, an die der Herr Jesus in Ephesus den Brief schreibt. Und bevor wir anfangen, wollen wir noch einmal zum Herrn beten, dass er uns sein Wort öffnet. O Herr, wir bitten dich, gib uns Ohren zu hören. Gib uns Augen zu sehen. Erleuchte uns im Verständnis. Lass dein Licht uns Antwort geben auf unsere Dunkelheit. Wir bitten dich, dass du uns deine Stimme hören lässt. Wir bitten dich, dass du heute in unserer Mitte bist. Wir bitten dich nicht nur für uns, sondern wir bitten dich für dein Volk, für deine Gemeinde. Segne dein Volk und segne deine Gemeinde, indem du dein Volk zu dir ziehst, es zu deinem Wort bringst, Reformation schenkst, eine Rückkehr zur Autorität deines Wortes, zur Liebe zu deinem Wort. Und vor allem, dass du deinen Sohn offenbarst und die Herzen deiner Kinder entzündest, sodass sie für dich brennen. O Herr, wir bitten dich, hilf deiner Gemeinde in dieser Zeit, dass wir die Merkmale tragen, die wir gerade gelesen haben, von den wahren Glückseligen. Hilf uns jetzt. Bringe du uns zu deinem Wort. Um Jesu Willen bitten wir dies. Amen. Ja, wir haben sieben Briefe an sieben Gemeinden hier in diesem Text, in diesen letzten zwei Kapiteln gelesen. Wir haben darüber gesprochen, darüber nachgedacht. Und die Frage, die sich natürlich stellt, oder wir müssen uns vielleicht erstmal erinnern, dass Jesus hier an sieben Gemeinden schreibt, die wir sonst kaum im Neuen Testament kennen, beziehungsweise wir kennen einige, wir kennen die erste, wir kennen Ephesus, denn wir haben den Brief von Paulus an die Epheser, wir haben in der Apostelgeschichte, wie das Evangelium nach Ephesus kommt, wir haben in dem Brief an Kolosser, an die Kolosser, haben wir die Gemeinde von Laodicea erwähnt. Die hören wir auch hier, da sind wir heute dran. Aber alle anderen Gemeinden, von denen wissen wir gar nichts über, durch die Briefe, die wir vorher durch die Apostelgeschichte oder eben durch die Briefe, die wir vorher hatten. Wir denken an Thessalonicher, Kolosser, die Gemeinde der Kolosser, die ist ganz in der Nähe, die ist vielleicht nur 20 Kilometer von Laodicea entfernt. Aber auch davon hören wir nichts in dieser Gemeinde. In diesem letzten Schreiben des Herrn Jesus an die sieben Gemeinden. Und wir halten fest, was wir immer wieder betont haben, das hat der Herr so gemacht. Er hat es ganz bewusst so gemacht, damit er uns lehrt, dass diese Briefe an die sieben Gemeinden Briefe sind zu allen Gemeinden, zu allen Zeiten und an allen Orten. Auch damals die sieben Gemeinden empfingen ja alle Briefe an die sieben Gemeinden, so wie sie die ganze Offenbarung bekamen für sich selbst, also für jede einzelne Gemeinde. Warum hat der Herr das so gemacht? Nun, aus dem einfachen Grund, damit jede einzelne Gemeinde erstmal, aber auch jeder einzelne Christ sich diesem Urteil des Herrn stellt und zu allen Zeiten die Frage stellt: Herr, was würdest du uns als Gemeinde schreiben einerseits, oder was würdest du uns, mir als Christ, schreiben? Denn wir haben gelesen, dass es auch Unterschiede gab in der Gemeinde. Der Herr Jesus hat zum Beispiel zu Sardes gesagt: Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Aber er sagt gleichzeitig dieser gleichen Gemeinde: Es gibt einige bei dir, denen sage ich, halte fest, was du hast. Merken wir, selbst in einer Gemeinde gibt es diese Unterschiede. Oder kann es, ja, gibt es und kann es diese Unterschiede geben. Und daher ist es so wichtig, dass wir uns dem Urteil des Herrn Jesus stellen. Aber seht, es gibt hier ein Riesenproblem. Und das Problem haben wir in dieser Gemeinde: unsere Unfähigkeit, uns selbst zu beurteilen. Gesegnet der, der von dieser Unfähigkeit weiß und damit lebt. Aber das Schreckliche ist, wenn mein Urteil dem Urteil des Herrn Jesus widerspricht und ich gar nicht mal zuhöre, was er zu sagen hat. Und ich stelle uns einfach mal diese Frage, und die Frage ist ernst, sie ist, hoffe ich, hilfreich. Aber hoffe ich hilfreich. Was hast du persönlich mit den 6 Briefen, die wir bis jetzt gelesen haben, gemacht? Wie hast du geantwortet? War es deine Sorge, dass du gehört hast? Was haben die Ermahnungen mit dir gemacht, die Verheißungen? Wie entscheidend waren sie für die Prägung deines Lebens als Christ? Dieser Brief ist in gewisser Weise hart und doch voller Güte, voller Liebe. Keiner Gemeinde sagt der Herr Jesus, die ich lieb habe. Er sagt es hier, die ich lieb habe. Lieber Führer und züchtige ich. Aber trotzdem, das Urteil, womit er beginnt, ist ein Urteil, das sehr, wir sagen, radikal ist. Wer will es hören? Zum Kotzen. Brechmittel. Christen als Brechmittel. Das sage nicht ich, das sagt der Herr Jesus. Und das Wort, das er gebraucht, ist das, was wir in der Medizinsprache als Brechmittel kennen. In Hierapolis war eine heiße Quelle und das Wasser wurde durch ein Aquädukt nach Laodicea geführt. Als es in Laodicea ankam, war es lauwarm. Oben waren die Quellen gesund, unten in Laodicea. Wenn man das trank, dann sagen uns manche, ich habe es nicht überprüft, dass dieses Kalium Kaliumcarbonat in gewisser Weise wie ein Brechmittel wirkte. Ich kenne das von zu Hause. Meine Kinder, wenn die mal aus Versehen eine Milchdose erwischen, die schon länger draußen stand, und dann einen Schluck nehmen, die spucken den gleich wieder aus, den Schluck. Warum? Ist lauwarm, das wollen sie nicht. Entweder kalt oder heiße Milch, das schon, aber lauwarm. Manchmal sieht man das, dass Leute den Wasserhahn auf kalt drehen und erstmal eine ganze Weile laufen lassen. Warum lassen sie ihn laufen? Lauwarmes Wasser. Furchtbar. Abgestandenes Wasser. Furchtbar. Und seht, ein bisschen verstehen wir dann von dem, was der Herr Jesus hier sagt. Aber das ist das Entscheidende, dass wir uns dem stellen, was er hier sagt. Dass wir das ernst nehmen, was er hier sagt. Und wir müssen uns eins vor Augen halten hier: Die größte Gefahr, in der diese Gemeinde stand, war nicht irgendwas Äußerliches, war nicht ein Versagen ihrer Arbeit. Wir stolpern drüber, aber es ist ganz klar, die größte Gefahr für diese Gemeinde war, von Jesus selbst ausgespuckt zu werden. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus? Glaubst du, dass Jesus Christen ausspuckt? Hier steht's. Oh, er ist langmütig mit ihnen, denn er sagt, ich werde euch ausspucken. Das heißt, er gibt ihnen Raum zur Buße. Er ermahnt sie hier in diesem Brief. Aber er sagt ganz klar, ich werde euch ausspucken, wenn ihr nicht umkehrt. Das gilt anderen Christen. Ne? Das gilt auf keinen Fall reformierten Christen. Das gilt denen, die theologisch nicht so korrekt sind wie wir. Klar, sowas gibt's. Habe ich überall schon erlebt. Ja, es gibt eine Tendenz, in der wir stehen, aber schaut, wir gehen mit dem Wort Gottes nicht recht um, wie ich es am Anfang sagte, wenn wir uns nicht selbst diesem Brief stellen und sagen, Herr Jesus, nicht mein Urteil ist entscheidend, sondern deins. Jetzt lesen wir den Brief und dann gehen wir nochmal durch die einzelnen Aussagen des Herrn Jesus. Ab Vers 14, die Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet? Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es beginnt also wie immer, dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, und dann kommt die Vorstellung Jesu. Manchmal ist die Vorstellung Jesu direkt mit dem verbunden, was er in Kapitel 1 von sich selbst offenbart, hier ein bisschen abweichend, der Amen. Und eigentlich vom Hebräischen her könnt ihr sagen, das sagt der Amen. Und jetzt sagt die Übersetzung hier, der treue und wahrhaftige Zeuge. Aber es ist eigentlich von der Bedeutung her, der Amen, Amen. Der Treue ist der Wahrheit, der Wahrhaftige, der Amen. Der wahrhaftige Zeuge, der, dessen Urteil steht, der, dessen Urteil untrüglich ist, der, der in Wahrheit ein Urteil fällt. Laodicea, der Name kommt von Antiochus II., der die Stadt sozusagen eroberte und dann die Stadt den Namen seiner Frau gab, Laodice. Aber die Römer haben später die Stadt wieder erobert. Und die Stadt wurde dann zu einem Gerichtszentrum. Das heißt, hier wurden die eigentlichen Urteile gefällt. Es war sozusagen eine Stadt, die in besonderer Weise Bedeutung hatte, in der Aufrichtung des römischen Gesetzes. Also Laodicea wusste etwas von einem Urteil von jemandem, der Zeugen, die gebracht werden, hervorgebracht werden, um ein wahres Urteil zu fällen. Hier sagt der, der über allem steht, dass sein Zeugnis das wahre Zeugnis ist. Das Wort für Zeuge, das kennen wir aus dem Märtyrium, also aus dem der Märtyrer, das ist das Wort Zeuge. Wir haben Antipas, den treuen Zeugen, gehabt. Jesus ist nicht ein Märtyrer gewesen, aber sein Zeugnis ist deshalb auch nochmal so exakt und so genau, weil Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist darauf bedacht waren, dass das Urteil, und das kann man im Kapitel 4 und 5 sehr deutlich sehen, dass das Urteil, das Gott über die Menschen bringt, von dem ausgeführt wurde, der selbst ein Mensch war, auf dieser Erde lebte und alle Versuchungen der Menschen und der Herausforderung dieses Lebens und dieser Erde kennt. Gott, der alles weiß, kann ja einfach aufgrund seiner Allwissenheit dir dein Innerstes ans Licht bringen, aufs Display stellen, wenn wir hier sozusagen einen Bildschirm hätten. Macht er nicht. Um selbst darzustellen, wie weit er herabgeht, den Menschen zu helfen, dass der Menschensohn, nämlich der Herr Jesus Christus, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten, dass der das Urteil fällt. Und dass der dir sagt, was die Wahrheit über dich selbst ist. Das ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Wenn hier steht der Ursprung der Schöpfung Gottes, dann ist er nicht der Erste, der geschaffen wurde, sondern das bedeutet, dass er der ist, in dem die ganze Schöpfung ihren Anfang hat, durch den alles erschaffen wurde. Im Kolosserbrief könnt ihr sehr schön sehen, wie Paulus das entfaltet und sagt, dieser ist der, durch den alles geschaffen ist, für den alles geschaffen ist und von dem alles erhalten wird. Das ist der Herr Jesus Christus. Und damit zeigt er die zentrale Bedeutung, die er hat für die Schöpfung und für alle seine Geschöpfe. Und jetzt kommt das Urteil. Also dieser fällt das Urteil. Wenn du also einem Urteil vertrauen solltest, wenn du also ein Urteil ernst nehmen solltest, dann dieses. Wenn du vor dem höchsten Verfassungsgericht geladen bist und sie fällen ein Urteil über dich, nur dann solltest du es zumindest mal ernst nehmen, oder? Aber was ist unser Verfassungsgericht gegen den Schöpfer des Himmels und der Erde? Vor dem alle Richter einmal stehen werden und denen er das Urteil fällen wird. Und dieser kommt und er spricht zur Gemeinde. Und nun kommt eben dieses Urteil, das so furchtbar ist. Und wir halten uns nochmal vor Augen. Er zeigt uns hier, dass die größte Gefahr deines Lebens als Christ, und jetzt müssen wir etwas lösen, nämlich Christ oder nicht Christ, errettet oder nicht errettet, bekehrt oder nicht bekehrt. Jesus geht gar nicht darauf ein. Sie bekannten sich als solche. Und wir treffen hier schon einen Nerv unserer Zeit. Und der Nerv unserer Zeit ist, wenn ich errettet bin, gilt mir das nicht, weil ich bin ja sicher. Das Heil ist doch gewiss. Ich gehe doch nicht verloren. Warum macht der Herr das so? Warum macht er hier keinen Unterschied? Und warum machen die Apostel keinen Unterschied? Warum sprechen sie Christen so an? Warum sagt Paulus zu den Gläubigen in Rom, denen er gesagt hat, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, warum sagt er ihnen, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben? Und er definiert es nicht weiter, sondern er sagt es denen, von denen er überzeugt ist, dass sie errettet sind. Er sagt ihnen sehr deutlich, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Und es gibt keine Diskussion darüber. Seid ihr vielleicht nicht errettet oder seid ihr errettet? Und die Sache ist ganz einfach. Der wahre Christ braucht diese Botschaft, um herausgeholt zu werden aus dem Zustand, der sein geistliches Leben tötet. Und der verloren ist, der ist religiös, er nennt sich auch einen Christen. Er muss das so ernst nehmen, dass er sich betrügt. Und jeder, der in diesem Zustand ist, ob er ein wahrer Christ ist oder nur ein Bekenner, muss sich selbst sein Christsein in Frage stellen. Und er muss vor dem Herrn kommen und sagen, Herr, wie sieht es aus mit meinem geistlichen Leben? Nur hier ist ein Problem. Diese Christen haben sich selbst etwas erzählt. Und sie stellen sich nicht dem Urteil des Herrn Jesus, sondern sie erzählen sich selbst etwas. Nämlich, ich bin ein guter Christ, sagen sie. Ich bin reich. Natürlich bezieht das der Herr Jesus nicht auf das wirkliche äußerliche Leben, obwohl es so scheint, die Stadt war sehr reich. Die Stadt war so reich, dass sie selbst nach einem Erdbeben, als Rom ihnen angeboten, Unterstützungshilfe angeboten hat, um die Stadt wieder aufzubauen, gesagt haben, wir haben Geld genug, wir brauchen nichts von Rom. Ähnlich die Haltung wie die Christen. Interessant, ne? Und sie haben auch noch den umliegenden Städten mit Finanzen geholfen, um sie wieder aufzubauen. So ging es ihnen wirklich. Sie waren durch die Wollindustrie reich geworden. Also erstens waren sie ein Handelszentrum. Zwei Handelsrouten kreuzten in Laodicea. Zweitens, sie hatten die Wollindustrie, war wohl am Blühen. Also wertvolle Wolle, schwarze Wolle, kam hier aus Laodicea. Und es gab dort diese Erfindung, wird uns gesagt, von einer Augensalbe, die so wirkungsvoll war, dass viele Leute eben dahin gingen, um Augensalbe zu kaufen. Diese Stadt hatte also Geld, sie hatte Kleidung genug, weil dort Kleider hergestellt wurden, und sie hatte die Augensalbe. Sie war also bekannt dafür, denen zu helfen, die eine Augenentzündung hatten, die also in einem Augenleiden waren. Und da merkten wir, wie der Herr Jesus, wie dieser Zustand der Stadt leider dem Zustand der Gemeinde entsprach. Ich bin reich, sagt die Gemeinde, ich habe Überfluss. Mir mangelt es an nichts. Nun, ich habe mir lange die Gedanken gemacht, woran erkennt man einen Christen, der lauwarm ist? Und der Jesus gibt dir eine Hilfe. Ein Christ, der lauwarm ist, spricht sich alle Verheißungen zu, obwohl er sie gar nicht hat. In einem Buch über The Nature of True Repentance, beginnt der Satz etwa folgendermaßen, es ist so, wie ich es im Kopf habe. Er sagt, wir haben die wahre Buße mit einer Form der Buße ersetzt, mit einem Bekenntnis meiner Sünden, das ich äußerlich gebe. Und nun sprechen wir diesem Ersatz alle Verheißungen zu, die nur dem göttlichen Original gelten. Wir leben in einer Zeit, wo es verbreitet ist, so wir leben in einer Zeit, wo es verbreitet ist, sich alle Titel ständig vorzuhalten, die wir haben, dadurch, dass wir von Gott errettet sind. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Königskinder, wir sind gerechtfertigt. Und so weiter. Wir sind Erben. Man spricht sich alle Verheißungen Gottes zu, die Gott den Kindern Gottes gibt. Aber man fragt nicht, ob man die Merkmale des Kindes Gottes hat. Ob man die Merkmale des Werkes Gottes in seinem Leben sieht. Es geht auf einer anderen Ebene weiter. Man sagt, du hast, was du glaubst. Und man meint mit Glauben, dass die eigenen Gedanken, dass ich mir durch mein Denken die ganze Welt unterwerfen könnte. Wenn ich mir also das Schloss wünsche, dann wird Gott mir das Schloss geben, Kraft meiner Gedanken. Und ich muss gesund sein, und wenn ich gesund bin, wenn ich richtig nur denke, dann bin ich gesund. Und wenn ich nicht richtig denke, dann das ist mein eigenes Problem, weil dann habe ich keinen Glauben. Also werden die Dinge von positivem Denken und Glauben so vermischt. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, es geht alles nur um irdische Dinge. Alles nur um Güter dieser Zeit. Alles nur um das, was ich jetzt und hier habe. Und Gott ist dafür da, mein Leben hier auf dieser Erde zu bestätigen. Du sagst, du bist reich. Aber seht, es gibt so viel Verborgenes in unserem Herzen, dass wir uns selbst glauben. Und das ist das Gefährlichste an der Situation. Wir glauben unserem Urteil und wir lassen nicht zu, dass dieses Urteil durch irgendwas in Frage gestellt wird. Wir sagen, wir sind geistlich und wir halten uns für geistlich und lassen nicht zu, dass der Alltag uns in Frage stellt, unsere geistliche Gesinnung in Frage stellt. Was ist denn geistlich? Stell doch einfach mal dem einen gegenüber, wenn du geistlich bist, denkst du, wie Christus denkt. Und in der Übereinstimmung mit Christus, deines Charakters, mit dem Charakter Christi, sieht man deine geistliche Haltung. Natürlich gibt es einen Reifeprozess, aber in deinem Urteil wird es offensichtlich, wo du stehst. Aber das lässt du gar nicht an dich dran. Weil die Schuld liegt außerhalb von dir, nicht bei dir. Daher bleibst du bei deinem Urteil, dass du ein guter geistlicher Christ bist. Du sagst. Und seht ihr, es gibt hier ein besonderes Merkmal, das wir gerade im Lukasbrief gelesen haben. Ein besonderes Merkmal, an dem man erkennt, dass man wie sehr Laodicea in unserem Herzen steckt. Und das ist dein Gebetsleben. Dein Gebetsleben. Der Pharisäer in Lukas 18 betete täglich, zweimal die Woche, fastete er sogar. Fasten ist nicht einfach so, nicht essen, sondern Fasten, wir sagen Fasten zum Abnehmen und so weiter. Ja. Aber in der Bibel war Fasten eine besondere Zeit der Absonderung für das Gebet. Das hat der Pharisäer gemacht. Paulus war so ein Pharisäer. Aber erst als er sich bekehrt, sagt der Herr, siehe, er betet. Vorher nicht. Wenn ich also die Frage stelle, betest du, dann ist das nicht die Frage, ob ich äußerlich die Disziplin des Gebetes einhalte, obwohl das ja auch schon sehr vernachlässigt worden sein könnte, sondern ich frage, betest du als jemand, der sich bewusst ist, dass er arm ist, dass er nichts hat, dass er nichts in sich findet und darum ein Bettler ist vor dem allmächtigen Gott und dort die Dinge, die geistlichen Dinge, die himmlischen Dinge sucht, erbittet, erfleht. Deswegen ist der glückselig der Bettler im Geist. Der nicht lauwarme Christ ist ein Beter, dessen Gebet Ausdruck seiner Hilflosigkeit und seiner Abhängigkeit ist. Er ist nicht froh, die stille Zeit gemacht zu haben, sondern er sagt mit David: Herr, am Morgen erscheine ich vor dir und warte auf dich. Wann wirst du zu mir kommen? Warum verbirgst du dich in meinem Leben? Warum hörst du nicht? Herr, lass mich doch dich erkennen. Der Reiche, der Satte ist der, der sagt, oh, ich kenne Jesus, ich kenne die Theologie. Er kann zu jedem Thema was sagen, aber er sieht nicht, dass er der Bedürftigste ist vor dem Angesicht Gottes. Und schreit zu Gott, o Herr, mach mich geistlich. Denn alles Wissen über Gott, alle Kenntnis Gottes, alle Erkenntnis der Theologie, meine ich so, alle Erkenntnis der Theologie, macht dich nicht geistlich. Und hält dich auch nicht geistlich. Wenn unser Gebetsleben Form geworden ist, beziehungsweise es sogar ganz aufgegeben haben, auf ein Minimum reduziert haben, dann müssen wir uns diesem Urteil stellen, dass es hier um uns geht. Du sagst, du bist reich. und schaut, wie beurteilst du denn dein geistliches Leben, obwohl dein Gebetsleben so geworden ist? Kommst du zu diesem negativen Urteil? Darum ist es so gefährlich. Ja? Das ist wie beim Aussatz. Warum ist der Aussatz so gefährlich? Weil er mein Empfinden für Schmerz zerstört. Du ruinierst dich selbst und merkst es nicht, weil es nicht wehtut. Das ist der geistliche Aussatz. Der Mensch ruiniert sich selbst, aber er spricht sich selbst immer den Frieden zu. Wir gehen weiter. Wir sehen also, das ist das Urteil, was der Herr hier gibt. Und der Herr sagt, du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. In geistlichen Dingen, sagt er, bist du komplett arm. Du hältst dich für geistlich reif. Du hältst dich für jemand, der eine besondere Stellung hat, der alles hat, dem es an nichts mangelt. Und er sagt, aber mein Urteil ist, ich finde bei dir ein geistliches Leben, das elend ist, erbärmlich, arm, blind und entblößt. Alles, was du hast, taugt nichts vor dem Thron Gottes, taugt nichts vor dem, in dessen Hand du bist. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Und daher das Erste, was du tun musst, um zurückzukehren zu dem Herrn, ist, dass du dein ganzes Urteil über dich selbst in den Mülleimer wirfst und sagst, Herr, ich weiß eins, dass ich geneigt bin, mich betrügen zu lassen. Herr, ich weiß eins, dass mein Urteil über mich selbst die größte Gefahr für mich selbst ist. Und darum will ich dieses Urteil verwerfen. Und darum komme ich zu dir und bete, wie David betet, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe und erfahre, wie ich's meine. Sieh doch, Herr, mein Herz, erkenne doch mein Herz, gib mir dein Licht, damit ich mich nicht selbst betrüge. Das Erste, wo du hin musst, ist zurückzukehren, Gottes Urteil anzuerkennen. Fang wieder an, diese 7 Sendschreiben zu lesen und sag, Herr, und jetzt will ich sie nicht lesen als der, der es beurteilt, was da drinnen steht, sondern jetzt will ich sie lesen vor deinem Angesicht und dich bitten, dass du mich beurteilst und in dein Licht stellst. Oh, hier fängt geistlicher Reichtum an. Und deswegen sagt der Jesus, ich rate dir, das ist nämlich der Rat des Herrn, was er tun soll, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Oh, die reichen Händler sollen anerkennen, dass ihr Gold nichts taugt. Jesus sagt, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Und das ist sehr hilfreich aus dem einfachen Grund, in jedem Handel gibt es Betrug. Der Herr sagt, das, was du von mir holst, das ist echt. Aber der Hinweis auf im Feuer geläutert lässt uns an die Gemeinde in Smyrna denken, bei denen der Herr die Drangsalszeit als eine Zeit beurteilt, wo sie geläutert werden. Petrus schreibt auch von dem Glauben, der im Feuer geläutert werden muss. Diese Läuterung ist genau das, was sie bis jetzt verworfen haben. Gott erzieht uns auf so vielfältige Weise und er bringt Bedrängnis in unser Leben und Schwierigkeiten und Nöte. Und er bringt Situationen in unser Leben, wo offenbar wird, was in unserem Herzen ist. Der Lauwarme gibt den Umständen die Schuld, verharmlost seine Sünde, rechtfertigt seine Reaktionen, findet die Schuld bei anderen. In den Umständen, am Ende bei Gott. Der wahre Christ sagt, egal wie die Umstände waren, meine Reaktion entspricht nicht der meines Meisters. Das ist Grund genug zu trauern. Zu dem zu gehen, der mich in sein Bild umgestalten kann. Diese Woche hörte ich ein schönes Beispiel Wir hatten ja bei Philadelphia das Ausharren. Der nahm das Beispiel eines Gewichthebers. Er sagt, wenn man sieht, bei so einer Endentscheidung, was für ein Gewicht der Gewichtheber hochstemmt, unter dem er bleibt, er hebt das Gewicht hoch und kann dieses Gewicht aushalten. Und er sagt, wie wird dieser Mensch so stark, dass er solch ein Gewicht aushalten kann? Geduld, Sanftmut, Beharrlichkeit. Also wie wird dieser Gewichtheber so stark, dass er das Gewicht ausheben kann? Dass er dieses Gewicht oder leichtere Gewichte schon hunderte und tausende Mal vorher gehoben hat. Langmut, Geduld, Ausharren lernen wir in harten Zeiten. Warum machen harte Zeiten uns nervös, gereizt, kurzatmig? Warum sagen wir ständig, das nervt? Und machen uns keine Sorgen um unsere Nerven, sondern nur darum, dass der andere sich ändert. Merken wir etwas? Das ist das, wo Gott uns seine Hilfe gibt, weil er uns gnädig ist. Wenn er hier sagt, dass wir von ihm Gold kaufen sollen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Er sagt, ihr lebt in einer Welt des Geldes, ihr seid reich, aber ihr seid wirklich arm. Kommt zu mir, kauft dir Gold, kauft dir Kleider. Ihr habt die Wollindustrie vor der Tür, aber ihr seid nackt, sagt er. Und ihr seid blind, ihr habt die Augensalbe erfunden, aber ihr könnt nicht sehen. Kommt zu mir und kauft. Lass uns hier Jesaja 55 aufschlagen. Ich glaube, darauf nimmt er Bezug in diesem Text. Ich lese ab Vers 1. Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld, umsonst Wein und Milch. Wie kann ich umsonst kaufen, die Geschäftsleute? Die gefragt. Wie kann ich umsonst kaufen? Er sagt, kauf. Aber er sagt, umsonst. So ist das bei den ewigen Gütern Gottes. Das ist bei den Gnadengütern. Wisst ihr, welchen Preis ich bezahlen muss? Es ist wie der Kaufmann, der nichts geschenkt haben will, weil er zu stolz dafür ist. Und der höchste Preis, den er zahlen muss, ist, von seinem Stolz runterzukommen und ein Geschenk anzunehmen. Den Preis, den er bezahlt, ist die Selbstverleugnung. Er muss aufhören, etwas zu sein in seinen Augen und zu dem kommen, bei dem er nichts bezahlen kann. Aber er bezahlt den Preis, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer mir nachfolgen will und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Brüder, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist der Preis. Du verdienst damit nichts. Aber das ist das, was du empfindest, was oft ein so hoher Preis, scheinbar ein hoher Preis ist. Aber du bekommst es, wie er hier sagt, kauft umsonst. Neigt eure Ohren, schaut, hier ist der Hörende. Kommt her zu mir und hört, so wird eure Seele leben. Denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Er sagt, ich gebe euch die wahren Verheißungen. Und das ist hier gemeint, wenn er sagt, komm, kaufe bei mir, ich werde dir alles geben. Komm zu dem Herrn und rufe ihn an. Alles, was dir fehlt, empfängst du bei ihm. Das ist das Besondere an diesem Meister. Er ruft dir zu und sagt, er will dir alles geben, was du brauchst. Wahren Reichtum, der vor Gott gilt. Kleider, die in seinen Augen rein sind, in den Augen des allmächtigen Gottes rein sind. Und Augensalbe, damit du die Dinge so siehst, wie er sie sieht. Komm zu ihm, komm zu ihm. Er sagt, das ist mein Rat. Und Herr, sehen wir die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade, die tiefe Herabneigung. Er sagt, obwohl du in mir schon ein Brechmittel bist, sodass ich geneigt bin, dich auszuspucken, rufe ich dir zu, komm. Komm, kehr um, komm, suche mich. Und er will dir all das geben, all das schenken, was er hier verheißen hat. Er geht dann weiter und sagt uns, alle, die ich lieb habe, überführe und züchtige ich, zu sein und eifrig und tue Buße. Schaut, das ist das Besondere daran, an dem Herrn Jesus. Wir sind schnell geneigt zu sagen, wenn er mir meine Sünden aufdeckt, und er tut es ja oft durch die Umstände, durch die Schwierigkeiten, dann hat er mich verlassen. Oder er liebt mich nicht. Selbst Maria und Martha waren so weit, dass sie gesagt haben, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre nicht gestorben. Oder Martha sagte zu Jesus, kümmerst du dich nicht um mich, dass Maria mich allein lässt? Das ist leider unser falsches Urteil, unsere falschen Empfindungen, von der Sünde zerstörte Empfindungen, urteilen über Gottes Liebeshandeln negativ. Sie bewerten es so, als wäre Gott gegen sie. Der Herr sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Schaut, der wahre Geistliche, der nicht lauwarm ist, der sagt, ich brauche Gottes Erziehung. Ich brauche seine Zurechtweisung, denn würde er das nicht tun, würde ich mich selbst betrügen und würde mit der Sünde verloren gehen. Wie gut, dass Gott mich erzieht. Der Psalm 119 sagt, ich danke dir, dass du mich treulich gedemütigt hast. Das ist das Schwierigste, wenn wir gedemütigt werden. Er sagt, ich danke dir, dass du mich treulich gedemütigt hast. Er will damit sagen, wenn du Gott nicht treu wärst, mich zu demütigen, wäre ich irre gegangen. Glaubst du das? Glaubst du das? Das ist Gottes Urteil über dein geistliches Leben. Glaub doch dem Herrn und sieh seine Liebe in der Zurechtweisung, in der Züchtigung. Sieh seine Liebe darin, wenn er dir Menschen in den Weg stellt, die dich nerven. Die dich nerven. Sieh seine Liebe, wenn er dich nicht gehen lässt. Wenn er deine Wege scheitern lässt, wenn er dich mit deinem schmutzigen Gesicht, ich meine dem geistlichen Gesicht, in den Spiegel seines Wortes stellt. Wir alle brauchen das. Und der Geistliche sagt, Herr, ich brauche das, ich brauche das. Bitte halte mich bei dir, erzieh mich, züchtige mich, bringe mich zurecht, überlass mich nicht meinem eigenen Urteil, weil die größte Angst, die wir haben sollten, ist, ein Urteil über uns selbst zu haben, das nicht dem Urteil des Herrn Jesus entspricht. Siehe, ich überführe und züchtige, die ich lieb habe. Schaut, was er nun sagt, er sagt, so sei nun eifrig und tue Buße. Umkehren, deine Gesinnung zu ändern, ist Buße. Metanoia, wenn wir sagen, umdenken. Jesus fügt hier nun dieser Gemeinde hinzu, dass sie in der Buße Eifer haben sollen. Wie geht das? Wie kann man Eifer in der Buße haben? Ich komme also, weil manche denken, das geht so, Buße ist zu sagen, ich bin überwältigt, ich bin überführt von meinen Sünden und dann kapituliere ich vor Gott und bekenne meine Schuld und dann habe ich Buße getan. Aber sie warten darauf, dass Gott ihnen das Gefühl der Buße gibt. Dass Gott ihnen sozusagen diese Überführung schenkt, und solange er sie nicht schenkt, können sie auch so weitermachen. Aber das ist nicht, was Gott meint, wenn er von Buße redet. Und das ist, was, wo er uns hilft, wenn er sagt, sei nun eifrig und tue Buße. Ja, es stimmt schon, dass Gott manchmal Menschen so von ihren Sünden überführt, dass sie überwältigt sind von der Torheit ihrer Schuld, von der Torheit ihrer Vergehungen. Und sie bringen es vor Gott und sie bekennen es als Schuld. Und sie sehen, wie sehr sie gegen Gott gesündigt haben. Aber wisst ihr, es gibt Situationen, die die alte Versuchung wieder hervorbringt. Und wir sind geneigt, und in der neuen Situation sind wir geneigt zur alten Antwort, obwohl wir schon einmal darüber Buße getan haben. Wenn Gott uns sagt, wir sollen eifrig sein, Buße zu tun, dann hilft er uns, ein Leben zu einem Leben der Buße dran zu bleiben, die Haltung der Buße zu bewahren. Ja, jemand kann sich vom alten Leben abkehren. Er kann wirklich eine radikale Veränderung haben. Und es kommt der Punkt, wo er anfängt, zurückzugehen zu den alten Töpfen, um daraus zu trinken und daraus Befriedigung und Erfüllung zu suchen. Befriedigung und Erfüllung zu suchen. Eifrig sein fordert, dafür zu sorgen, darüber zu wachen, dass das, was der Herr mir mal gezeigt hat, auch bei mir so bleibt. Dass das, was der Herr mir gegeben hat, dass ich das, was der Herr mir gegeben hat, nicht verliere. Manchmal ist Buße schwer, weil wir sagen, ich weiß, dass es Sünde ist. Ich weiß, ich habe falsch gehandelt. Und ich habe es auch dem Herrn bekannt, aber ich habe innerlich überhaupt kein Abscheu vor der Sünde. Mein Herz ist irgendwie kalt. Wie kannst du dann eifrig sein und Buße tun? Nun, ganz einfach. Nimm das Wort Gottes. Höre, was Gott zu sagen hat. Konfrontiere dich mit dem Urteil Gottes über dein Leben, über deine Sünde. Also nehmen wir den Ehebruch als Beispiel, ehebrecherische Gedanken für uns Männer. Was kann ich tun, wenn ich merke, ich beginne diese Gedanken zu dulden, ich beginne damit zu spielen, ich beginne sie wieder als harmlos zu betrachten? Oh, stell dich dem Worte Gottes. Hol dir die Bibelstellen raus, konfrontiere dich mit den Bibelstellen. Glaub aber nicht, dass du es in der Hand hast, sondern suche den Herrn und sag, Herr, gebrauche mir diese Bibelstellen, gebrauche dein Wort, um mein Denken in Übereinstimmung zu bringen mit deinem Wort. Seht ihr, das verändert unsere ganze Haltung. Im Amos, da gab es Leute, die waren reich, richtig reich. Und die haben gefeiert. Und die haben Psalmen gedichtet. Die haben gesagt, sie sind wie David, der sozusagen, der die Psalmen für den Tempel gedichtet haben. Ihnen ging es gut. Und der Herr sagt, ich werde euch rauswerfen aus dem Land. Denn sie bekümmerte nicht die Not und das Elend des Volkes Gottes. Ein Beispiel für diese Lauwärmen. Und schaut, das ist, was der Herr tut, wenn er uns zurechtbringt. Er bringt uns zurück zu seinem Urteil. Aber schauen wir nochmal auf den Vers 20. Was für eine Verheißung, was für eine Gnade des Herrn, wie tief seine Herabneigung. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn ich den lauwarmen Christ vorher beschrieben habe, dann habe ich ein Element noch nicht beschrieben, aber das ist hier sehr zentral. Der Christ, der lauwarme Christ, ist zufrieden mit seinem Christentum, obwohl Jesus sich zurückgezogen hat. Er lebt als Christ, weil er Christ ist, aber er braucht keine Gemeinschaft mit Christus. Er kommt zum Gottesdienst? Ja. Er betet? Ja. Er liest seine Bibel? Ja. Alles, was man auch ohne Jesus tun kann, das macht er. Der wahre Christ hat ein Verlangen, Christus zu erkennen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und schaut, Jesus sagt, dass der Weg, dass er so barmherzig, so weit ist, so tief sich herabneigt, dass er diese lauwarmen Christen auffordert, wieder zurückzukehren zur Gemeinschaft mit ihm. Aber die Rückkehr zur Gemeinschaft mit ihm ist eine Rückkehr zu seinem Urteil. Du denkst, Jesus ist gegen dich, wenn er deine Sünden aufdeckt. Nein, er ist für dich. Du denkst, Jesus ist gegen dich, wenn er dich erzieht. Nein, er entfernt die Hindernisse zur wahren Gemeinschaft. Er klopft an deine Tür. Die Umstände sind Gottes Mittel, an deine Tür zu klopfen. Sein Wort kommt zu dir, es ermahnt dich. Er klopft an deine Tür. Er sagt, komm, komm, mach auf. Warum? Er will mit dir Gemeinschaft haben. Und das ist, was er hier sagt. Er sagt, siehe, ich stehe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wir werden wahre Gemeinschaft haben. Ich bin offen, ich bin bereit, alles zu vergeben, deine Lauwärme zu vergeben, deine Halbherzigkeit zu vergeben. Ich bin bereit, wieder mit dir Gemeinschaft zu haben. Komm, komm, stell dich meinem Urteil. In Johannes 8 sagt er, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen, wenn wir ihm nachfolgen. Es gibt keine Nachfolge, es gibt keine wahre Gemeinschaft mit dem Herrn, ohne dass wir ihn anerkennen als den wahren Gott, als dem, der das Urteil fällt, dessen Urteil wir brauchen, dessen Erziehung wir brauchen. Es gibt keine Gnade, ohne dass diese Gnade unser Erzieher ist und uns in das Bild seines Sohnes verwandelt. Aber dies ist der Weg der höchsten Freude, der wahren Gemeinschaft mit unserem Meister. Wer überwindet? Vers 21, den will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Man stellt sich die Frage, warum bekommen diese Laodicea solch eine Verheißung? Warum spricht der Herr auf einmal bei dieser Gemeinde von seinem Thron? Und er sagt dieser Gemeinde, dass ein Platz bei ihm auf dem Thron ist für sie, dass für sie ein Platz auf seinem Thron ist. Und dass sie Anteil haben werden an seiner Herrschaft und seinem Königtum. Ein Ausleger, ich glaube der Hendrickson war das, der schrieb, es ist schon erstaunlich, sagt er, dass diese Gemeinde keine Probleme hatte, mit einer jüdischen Synagoge, obwohl es da wahrscheinlich bei 6.500 Juden gab in Laodicea. Sie hatten keine Verfolgung. Wahrscheinlich waren sie sogar anerkannt. Wenn wir durch die Bibel gehen und zum Beispiel zum Korintherbrief kommen, da sehen wir, dass Paulus die Korinther genau in diesen Punkten ermahnt. Er mahnt sie nicht, ihrem eigenen Urteil zu fällen, nicht ihrem eigenen Urteil zu vertrauen, sondern sich dem Urteil Gottes zu stellen und anzuerkennen, dass nicht, wie sie sich beurteilen, entscheidend ist, sondern wie Gott sie beurteilt. Und dann schreibt er, dass er selbst als Apostel, der das Licht, in besonderer Weise Licht von Gott hat, sich der Gefahr bewusst ist, sich selbst zu beurteilen und es darum nicht macht, sondern ständig zum Thron Gottes kommt, um von ihm beurteilt zu werden. Und nachdem er das gesagt hat, bringt er einen Kontrast zwischen sich und den Korinthern. Er sagt, es ist doch komisch, liebe Kinder Gottes in Korinth, dass ihr anerkannt seid in Korinth, dass man euch mag, dass ihr keine Schwierigkeiten habt. Und wir als Apostel, durch die die Gemeinde gegründet wurde, durch die ihr zum Glauben gekommen seid, wir sind überall die Müllhalde, wir werden verfolgt, man verwirft uns, man verachtet uns. Das lauwarme Christsein sucht immer die Anerkennung und die Herrschaft und die Erfüllung in diesem Leben. Und sie haben oft keine Schwierigkeiten. Und deswegen fordert uns dieser Brief heraus. Ne? Wir haben keine Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft. Weil wir keine Schwierigkeiten in unserer, oder kaum Schwierigkeiten haben in unserer Gesellschaft. Woran liegt es? Vielleicht an unserer Lauwärme. Vielleicht an unserer mangelnden Eindeutigkeit. Vielleicht an unseren Kompromissen. Wir suchen Erfüllung und Befriedigung in den gleichen Töpfen, wie die Welt sie sucht, nur ein bisschen moralischer. Schaut, das ist lauwarmes Christentum. Wir suchen aber damit den Thron hier in diesem Zeitlichen, in dieser Welt. Und Gott soll uns in dieser Welt auf den Thron setzen. Und er soll uns hier gesund machen, uns hier Erfolg geben und uns hier Ruhe geben und uns hier Frieden bringen. Und unsere Gebete sind voll von Bitten über die Dinge dieser Welt. Mach, dass die Schwierigkeiten hier aufhören, mach, dass ich den Job bekomme, dass ich das habe und das habe. Das heißt, mein ganzes Gebet ist voll von Dingen dieser Zeit. Dabei hat Gott gar nicht bestimmt, dass wir in dieser Zeit ein gutes Leben haben. Herrschen sollen. Jakobus sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Feindschaft gegen Gott? Und dann sagt er, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit. Und so weiter. Er sagt, komm zurück. Und da ist diese Verheißung so besonders. Er sagt, wer überwindet, den will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen. Der Thron des Herrn ist der Thron, der Bestand hat. Deine Berufung, Kind Gottes, ist mit Christus zu herrschen. Das ist das, was du erstreben darfst, was du erstreben sollst. Diese Welt wird vergehen. Warum willst du in der Schlachtreihe derer kämpfen, die gegen diesen Thron kämpfen? Denn diesem Thron gehört die Verheißung. Dieser Thron ist die wahre Herrschaft des Gotteskindes. Wer überwindet, höre doch, was der Herr sagt. Dort ist der wahre Reichtum, dort ist der wahre Segen, dort ist die wahre Herrschaft. In dieser Welt willst du König sein, obwohl es eine Welt der Sünde ist? Diese Welt willst du dir unterwerfen, obwohl es eine Welt der Auflehnung gegen Gott ist? Du sollst König sein in der Welt ohne Sünde. Mit ihm als König auf dem Thron. Wo Leid nicht sein wird, noch Geschrei, noch Zank, noch Hass, noch Neid, noch Unversöhnlichkeit, sondern wahre Freude, wo er, der Meister, dir den Tisch deckt, der deine Seele vollkommen satt macht, wo du alles bekommst, was du wirklich zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst. Es ist ein hartes Wort, Laodicea ist ein hartes Urteil über die Gemeinde. Und doch, liebe Gemeinde, wir müssen uns dem stellen, jeder für sich, als Gemeinde und jeder für sich. Wir müssen zum Herrn kommen und sagen, o Herr, komm du und beurteile du mich. Ich will nicht mehr an meinem Urteil festhalten. Ich will nicht mehr alles als Feindschaft ansehen, was mein Gewissen berührt. Ich will nicht mehr mich selbst rechtfertigen. Ich will nicht mehr mit dieser Schutzmauer um mich leben, sodass ich keine Kritik an mich ranlasse. Im Gegenteil, ich will deine Kritik. Ich will dein Urteil. Ich will deine Hilfe. Komm du zu mir. Komm und führe mich in dein, an deinen Tisch, dort, wo die Seele satt wird. Komm und führe mich in deine Gemeinschaft und führe mich den Weg, der zur wahren Herrschaft führt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Lass uns. Und ich gebe euch etwas Zeit, persönlich zu antworten und vielleicht auch darüber nachzudenken, was wichtig ist, mitzunehmen für die Woche. Vielleicht, dass ihr morgen einfach sagt, ich nehme mir morgen etwas Zeit und ich will mich dem stellen, was mir wichtig geworden ist und damit vor dem Herrn kommen. Oder heute Abend, aber einfach dafür etwas Zeit zu nehmen und ich schließe dann im Gebet ab. Lieber Vater, danke, dass du überführst und züchtigst, die du lieb hast. So denk an uns als dein Volk, als deine Gemeinde. Komm du zu uns und hilf uns. Gib uns das Licht, das wir brauchen. Gib uns Augen, das wir sehen. Herr, nimm allen Schein von uns und gib uns das wahre Leben, das du schenkst. Oh, wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir für deine Erziehung. Gib uns, dass wir deine Erziehung annehmen, deine Hand in allem sehen, was in unserem Leben geschieht. Und gib uns alles, was wir brauchen, um vor dir zu stehen. Wir bitten dich auch, dass du uns erlöst von all den Dingen, die unser Zeugnis hier zerstören und uns die Dinge schenkst, dass unser Zeugnis ein Zeugnis für dich ist, für deinen Namen und für deine Ehre. Wir preisen dich für deine Treue. O Herr, wir preisen dich für deine Barmherzigkeit. Der Herr selbst, heilige euch durch und durch, dass euer Geist, eure Seele und euer Leib unsträflich bewahrt werden bis zur Ankunft des Herrn Jesus Christus. Amen.